Guten Morgen. Es freut mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ah, Jens hat ja schon gesagt, was das Thema heute ist. Und ich glaube, er hat gesagt, Rolf will sich heute mit dem Epheserbrief beschäftigen. Hat da auch irgendjemand so innerlich zusammengezuckt? Also mir ging das so bei den Worten, er will sich mit dem Epheserbrief beschäftigen. Ich so, was? Mit dem ganzen Brief? Das ist viel für eine Predigt. Aber ich habe festgestellt, der Epheserbrief lässt sich sehr schön auf einen Punkt bringen. Und von diesem Punkt, das ist sozusagen der Leitgedanke, her lässt sich der ganze Brief verstehen. Und dieser Gedanke, diese Worte, das ist ein Gedanke, der mir seit Monaten durch den Kopf geht, wo ich jedes Mal denke, meine nächste Predigt, die geht darüber. Und dann fährt er fort und sagt, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zu der Sohnschaft durch Jesus Christus. Das heißt, dass er uns beschenken will in Jesus Christus, war schon immer sein Plan. Er steht vor Grundlegung der Welt. Das war nicht nach dem Sündenfall sein Plan B, sondern das war schon immer sein Plan. Nur, dieser Plan, der war verborgen. Durch die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte wusste das niemand. Das war Gottes geheimer Plan. Deswegen benutzt der Brief sehr oft das Wort Geheimnis. Das Wort Geheimnis taucht fünfmal auf im Epheserbrief. Und das Geheimnis ist genau das, worum der ganze Brief geht. Nämlich das, was er versucht deutlich zu machen, dass wir in Jesus Christus beschenkt sind. Zum ersten Mal taucht das Wort Geheimnis auf in Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Und jetzt kommt, was das Geheimnis ist. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Das heißt, sein geheimer Plan war, dass er irgendwann alles nehmen wird, den Himmel und die Erde und alles, und Jesus Herr über alles machen wird. Und dass es ein Geheimnis ist, bedeutet halt, wie gesagt, nicht, dass wir es niemals wissen können. Dass es ein Geheimnis ist, bedeutet nur, dass wir es so lange nicht wissen können, bis wir eine Offenbarung darüber bekommen. Im Unterschied zu einem Rätsel kann man einem Geheimnis nicht auf die Schliche kommen durch Nachdenken oder Kombinieren, sondern man kann es nur erzählt bekommen. Und genau das ist hier passiert. Und der Autor ist so überwältigt von der Offenbarung dieses Geheimnisses, dass er den ganzen Brief mit einer großen Begeisterung schreibt, dass er immer wieder deutlich macht, Jesus ist Herr und das ist sein Geschenk. Und das berühmte Gebet, das wir dann ein paar Verse später finden, ab Vers 15, dreht sich ja auch wieder genau darum, dass wir dieses Geheimnis offenbart bekommen. Er sagt, ja, ich lese es euch mal vor, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Das ist so ein wichtiges Gebet. Also wer das nicht kennt, ich empfehle das sehr, immer beim Bibelaufschlagen zu beten, Herr, bitte schenk mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ich dich erkenne. Und ganz egal, wo man die Bibel aufschlägt, es geht immer darum, Jesus zu erkennen. Und dann führt er den Gedanken weiter aus, was wir da erkennen. Wir erkennen nicht einfach sein Gesicht, wie er aussieht, sondern wir erkennen Jesus als Herrn. Wir erkennen ihn als Herrn über alle Macht. Wir erkennen ihn als Herrn über alle Ressourcen dieser Welt, als Herrn über alle Kraft. Er ist der Herr über alle Dunkelheit. Und dann sagt er, er ist sogar der Herr über den Tod. Und an der Stelle möchte ich mal einsetzen wieder. Ich lese weiter ab Vers 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also Gott, der Vater, hat Jesus Christus alles unterworfen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das heißt, Gott, der Vater, hat Jesus zum Herrn über alles gemacht. Und dann hat er diesen Herrn der Gemeinde zum Geschenk gemacht. Wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde, das ist einfach all die Menschen, die zu Jesus als Herrn Ja sagen. Das wird in den Versen 11 bis 14 deutlich gemacht. All die, die sagen, ja, Jesus, du bist Herr, die da hier ihre Unterschrift drunter setzen, die dazu Amen sagen, Jesus ist mein Herr, diesen Teil seiner Gemeinde. Und den hat er Jesus als Herrn geschenkt. Und dann heißt es im letzten Vers noch, also hat die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist der Höhepunkt von der Einleitung. Wenn wir mal Kapitel 1 als Einleitung sehen, macht er deutlich, Jesus ist Herr. In Jesus als Herrn hat er uns alles geschenkt. Macht Jesus als Herrn der Gemeinde zum Geschenk und in der Gemeinde ist die ganze Fülle von Jesus. Da kommen wir nachher noch drauf. Das ist sozusagen der Höhepunkt, auf den Kapitel 1 hinausläuft. Das heißt, er hat ein Kapitel Zeit gehabt, diesen Leitgedanken einmal deutlich zu machen. Und dann hat er noch 5 Kapitel und in diesen 5 Kapiteln geht er auf verschiedene Lebensbereiche ein und wendet sozusagen diesen Leitgedanken an auf verschiedene Bereiche. Und jedes Mal versucht er deutlich zu machen, was bedeutet die Tatsache, dass Jesus Herr ist, dass Jesus der Gemeinde, dass Gott der Gemeinde Jesus als Herrn geschenkt hat. Was bedeutet das für diesen Bereich, was bedeutet das für diesen Bereich? Und er fängt an in Kapitel 2, die ersten 10 Verse, mit der dringendsten Frage, die es überhaupt gibt. Und das ist die Frage nach Leben und Tod. Wenn es einen Autounfall gab und jemand liegt da und ist am Verbluten, dann braucht er nicht zu hören, du, Jesus hat einen tollen Plan für dich und du bist berufen, Lobpreisleiter zu sein. Und das ist dann nicht so die allerdringendste Frage, wenn er denkt, ey, ich verblute gerade. So, die dringendste Frage ist der Tod. Wenn ein Mensch tot ist, dann hat der keine anderen Sorgen. Dann braucht man ihn auch nicht mit irgendwas anderem zu belästigen. Sondern das ist die dringendste Frage, da kann Paulus nicht einfach dran vorbeigehen. Und dann beginnt der Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Und dann redet er darüber, dass Gott uns gerettet hat, dass in Jesus wir gerettet sind vom Tod. Weil Jesus Herr ist auch über den Tod. Gott hat uns nicht einfach so die Schuld vergeben, sondern er hat uns einen Herrn geschenkt, der die Schuld bezahlt hat und der auch Herr ist über den Tod. Und in ihm sind wir gerettet. Meine letzte Predigt ging um Jesus ist König. Und da habe ich deutlich gemacht, dass die erste Aufgabe des Königs ist, zu retten. Und genau das sehen wir auch hier wieder in den ersten 10 Versen. Das Erste, was wir geschenkt bekommen, dadurch, dass Jesus unser Herr ist, ist, wir haben einen Herrn, der Herr ist über den Tod. Und deswegen sind wir gerettet. Und das ist reine Gnade. Das macht er ganz deutlich in Vers 5, sagt er, durch Gnade seid ihr gerettet. Wir haben nichts dazu getan. So, nachdem Paulus also mal das Wichtigste behandelt hat, er sagt, ich kann nicht an dem Dringendsten vorbei, sagt er, ich möchte jetzt mal einen Schritt zurücktreten und schaue mir mal die ganze Welt an. Und überlege mal, was bedeutet die Tatsache, Jesus ist Herr, wenn ich die ganze Welt im Blick habe. Und dann hat er einfach diese Offenbarung, dass er sagt, wenn Jesus Herr ist über alles, dann ist er auch Herr über jeden Menschen. Dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, zu welchem Volk ein Mensch gehört. Sondern Jesus ist Herr über alle Menschen. Und jeder, der dazu Amen sagt, kann Teil seiner Gemeinde werden. Das war für seine Generation eine Riesenoffenbarung. Dass so Menschen wie ich, die jetzt gar keine Verbindung zu Gottes Volk haben, Zugang haben zu den Verheißungen des Alten Testamentes. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Das war eine große Offenbarung. Und er sagt, Leute, in Jesus Christus habt ihr Zugang. Also, wir sind das so gewohnt, dass wir das Alte Testament lesen und uns angesprochen fühlen, wenn ich so Verheißungen lese. Also ein Vers wie zum Beispiel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich höre solche Verse so gerne. Und ich denke, ja, danke, Herr, dass du mich gerufen hast. Danke, dass du mich erlöst hast. Vor diesem Brief hätten die Theologen gesagt, Moment mal, du bist doch gar nicht angesprochen. So, dass ich mich angesprochen fühlen darf, das verdanke ich alleine Jesus. Und das ist so, das macht als erstes mal deutlich, Leute, ihr dürft euch alle angesprochen fühlen. Jesus ist ja über alles und jeder, der dazu Amen sagt, kann Teil seiner Gemeinde sein, seiner Familie. Und das heißt, das ist natürlich ein Riesengeschenk für mich. Aber jetzt kommt's. Auch, dass du dich angesprochen fühlen darfst, ist auch wiederum ein Geschenk für mich. Es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, mir wurde die ganze Gnade Gottes zuteil. Und weil ich so geschenkt bin, muss ich jetzt auch anderen die Gnade Gottes gönnen. Das ist natürlich nicht so. Sondern auch, dass andere Zugang haben zu der Gnade Gottes, ist auch wiederum ein Geschenk für mich. Ich bin beschenkt dadurch, dass du beschenkt bist. Weil ich komme hierher in eine andere Stadt, in eine Gemeinde und sehe auch andere Leute, die Jesus lieb haben. Jedes Mal freue ich mich so. Ich denke, Mensch, alles Menschen, die Jesus lieb haben. Und Das ist eine große Weltgemeinde, die Paulus da im Blick hat. Und manchmal in der Begegnung mit Christen von anderen Gemeinden, anderen Konfessionen, beschäftigen wir uns mit Fragen, die zweitrangig sind. Die Fragen sind nicht unwichtig, das will ich nicht sagen. Viele Fragen, die wir heiß diskutieren, sind wichtig. Aber sie sind absolut, absolut zweitrangig gegenüber der Frage, ist Jesus Herr oder ist er nicht Herr? Ist Jesus Herr, dann bist du mein Bruder. Wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du mein Bruder und meine Schwester. Und auf der Grundlage können wir uns erstmal näher kommen und auf der Grundlage können wir über unsere Meinungsunterschiede reden. Ich habe so dieses Bild dazu im Kopf, wie ich als Christ im Gefängnis bin für mein Bekenntnis, Jesus ist Herr. Für mich ist das natürlich eine Fiktion, ich bin hier ein freier Mann. Für viele Christen ist das leider keine Fiktion, durch die Jahrhunderte und auch heute noch. Alleine das Bekenntnis, Jesus ist Herr, reicht manchmal schon. Naja, für mich ist es eine Fiktion, aber ich habe so dieses Bild vor Augen, wie ich da im Gefängnis sitze in meiner Zelle und ich fühle mich halt einsam. Und dann summe ich so einfach, um mir Gottes Gegenwart bewusst zu machen und mich nicht so allein zu fühlen, summe ich einfach, man darf ja nicht zu laut sein, also summe ich leise eine bekannte Melodie vor mich her. Und dann höre ich aus der Nachbarzelle, wie exakt die gleichen Töne nochmal wiederholt werden. Exakt die gleichen Töne. Und dann denke ich, hat er mir jetzt einfach nachgesummt? Oder kennt er das Lied tatsächlich? Und dann frage ich so, hey, wer ist denn da? Wer bist denn du? Sag mal, weißt du, was du da summst? Und dann sagt er, ich weiß ganz genau, was ich da summe. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt Herz und Gemüter. Bis hierher hat er mich geleitet. Bis hierher hat er mich erfreut. Bis hierher mir geholfen. Und ich denke, der sitzt im Gefängnis. Ich sage euch, in so einer Situation würde ich mich auf der Stelle verlieben. Ganz egal, was für ein Mensch da ist, würde ich auch nicht mehr nach Fragen zu der Göttin. Natürlich würde ich fragen, die Liebe würde da sein. So. Und dann fragt man so, ja, man kommt ins Gespräch, woher kommst denn du, was ist denn deine Geschichte, zu welcher Kirche gehörst denn du? Und dann sagt er, ja, ich komme aus der katholischen Kirche. Und dann sage ich, ach, das überrascht mich jetzt aber. Warum überrascht dich das? Na, ich habe gedacht, du wärst ein richtiger Christ. Und dann sagt er, was? Hallo, ich bin richtiger Christ. Ich liebe Jesus, Jesus ist mein Herr. Was denkst du, warum ich hier bin? Und dann, die Liebe ist ja schon da. Die geht jetzt dadurch auch nicht mehr kaputt. Aber dann kommen vielleicht so Denkprozesse in Gang. Dass man überlegt, was habe ich all die Jahre gedacht? Und macht ja keinen Sinn zu warten, bis man im Gefängnis ist. Man kann ja jetzt schon losgehen und andere Christen kennenlernen, andere Konfessionen, andere Gemeinden und einfach feststellen, was für wunderbare Menschen da sind, die alle Jesus lieb haben. Und die können wir Brüder und Schwestern nennen. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch dringend rate zu machen. Also wir haben jetzt 16. bis 18. ökumenischen, was war das? Stadtkirchentag? Genau. Oder auch überhaupt die Erfahrung zu machen. Ich habe das oft als Jugendlicher erlebt, wenn ich auf christlichen Konferenzen war oder mal auf einem Missionseinsatz. Und dass man dann einfach irgendwo eine Gemeinde vor Ort anruft und mal fragt, sag mal, habt ihr nicht irgendwo einen Keller, wo wir unsere Isomatten hinlegen können? Und dann sagen die, ja, natürlich, ihr seid herzlich willkommen. Und dann machen die Frühstück für einen und man denkt so, sag mal, kennen wir uns? So, nein, wir kennen uns nicht, aber wir sind trotzdem eine Familie. Das ist richtig großartig. Also das ist ein großartiges Geschenk, dass es einfach alle dazugehören dürfen. Und wir sind beschenkt durcheinander. Also miteinander sind wir beschenkt und durcheinander. Und nachdem Paulus also mal das betrachtet hat, die ganze Weltgemeinde, ist ja der nächste logische Schritt, die Ortsgemeinde zu betrachten. Und genau das macht Paulus auch. Er holt also einmal Luft und sagt, jetzt habe ich die Weltgemeinde betrachtet, jetzt will ich mal die Ortsgemeinde betrachten. Und dann macht er aber einen Einschub. Dann kommt Kapitel 3 und das ganze Kapitel 3 ist ein Einschub. Er will eigentlich der logische Gedankengang geht von Kapitel 2 zu Kapitel 4. Weltgemeinde, Ortsgemeinde. Und Kapitel 3 ist ein Einschub. Das endet in einem Gebet, wo er einfach nochmal deutlich macht, so, habe ich euch schon von der Gnade Gottes erzählt? Ich möchte das nochmal deutlich machen, dass er Herr ist über alles. Und dann nimmt er sich nochmal Verse Zeit, um deutlich zu machen, wie groß dieser Herr ist. Und ich bin sehr dankbar, dass es dieses Kapitel 3 gibt. Vor allem die Verse 14 bis 21 sind so mit die wundervollsten Verse. Und er nimmt sich einfach nochmal ein ganzes Kapitel Zeit, zu sagen, wir haben einen großen Herrn, der ist allumfassend, der benutzt so absolute Wörter wie alles und also so diese absolute Sprache, die hätte mein Lehrer mir im Deutschunterricht rot angekreidet. Sagt er, es sind zu viele absolute Wörter, aber Paulus sagt, was soll ich machen? Er ist Herr über alles, dann muss ich auch alles sagen dürfen. Und dann, nachdem das nochmal klar ist, setzt er einen Amen und sagt, und dann sagt er, okay, jetzt nochmal, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Ortsgemeinde. Kommt Kapitel 4. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Aber dieser Satz ist für mich ein Kernsatz von Kapitel 4, neben vielen anderen. Aber dieser Satz ist mit ein Grund, warum ich immer gedacht habe, im Epheserbrief geht es um Einheit. Aber jetzt denke ich, der Hauptgedanke ist, Jesus ist Herr. Und weil wir einen Herrn haben, sollen wir eine Gemeinde sein, eine Einheit sein. Das ist eigentlich die Logik dahinter. Und er sagt, befleißigt euch, die Einheit zu bewahren. Also setzt allen Fleiß daran, die Einheit zu bewahren. Das ist wirklich alle Anstrengung wert. Er sagt, das sollte bitte nicht auf Priorität Platz 10 oder 11 sein. Das bitte stellt an Platz 1. Einheit ist absolut, hat absolute Priorität. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie die Erfahrung uns lehrt, ja, das ist schön und wir wollen auch Einheit haben, aber unsere Unterschiede sind so groß und unsere Meinungsdifferenzen in wirklich, wirklich wichtigen Fragen sind richtig groß und ich sehe nicht, wie wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Also nicht in der Weltgemeinde, sondern allein schon in der Ortsgemeinde, allein schon, wenn drei Leute in einem Raum sind. Und da gibt Paulus dann eine Hilfe an die Hand und sagt, ja, ihr müsst das nicht irgendwie aus eigener Kraft versuchen, sondern ihr habt ein Werkzeug, mit dem ihr diese Einheit bewahren könnt. Und da sagt er, die Einheit zu bewahren durch das Band des Friedens. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Das heißt, im nächsten Vers wird gesagt, was ist das Band des Friedens? Das Band des Friedens, also unser Werkzeug, mit dem wir die Einheit bewahren. Und das lautet, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr. Das sind für mich sieben Begriffe, die für mich alle nur eine Ansicht sind auf Jesus Christus hin. Und am deutlichsten in dem Begriff ein Herr. Also das ist diese einfache Logik. Ein Herr, ein Leib. Wenn wir die Einheit erreichen wollen, die Einheit bewahren wollen, dann tun wir das, indem wir uns auf den einen Herrn konzentrieren. Wir erreichen nicht die Einheit, indem wir einander folgen, sondern indem wir Jesus folgen. Wenn wir einander folgen, haben wir bestenfalls, dass wir im Kreis laufen und schlimmstenfalls absolutes Chaos. Also wir müssen nicht versuchen, es uns einander recht zu machen, wir müssen versuchen, es Jesus recht zu machen. Er ist der Herr und in ihm werden wir eine Einheit. Und die nächsten Verse beschreiben, wie er die Gemeinde zur Einheit führt. Und wir sehen in den nächsten Versen bis Vers 16, wie er das macht. Er ist der Herr, der uns zur Einheit führt. Und er macht das mit sehr viel Weisheit. Er ist ein sehr kluger Leiter. Jesus ist der beste Leiter, den es gibt. Und bevor das Ende kommt, wird er uns zur Einheit geführt haben, zu einer richtigen, tiefen Einheit. Und die Verse beschreiben, dass ein wichtiges Mittel, wie er uns zur Einheit führt, ist, indem er die Gaben, die er verteilt, auf die Gemeinde verteilt. Ich habe ja schon am Ende von Kapitel 1 gesagt, die Gemeinde enthält die ganze Fülle von Jesus Christus. Jesus ist Herr über alles, diesen Herrn hat er der Gemeinde geschenkt und in der Gemeinde ist die ganze Fülle. Wir können als in der persönlichen Beziehung zu Gott können wir sehr viel Segen erfahren, aber die ganze Fülle erfahren wir erst in der Gemeinde. Weil er nämlich die ganzen Gaben, die ganzen Segnungen strategisch verteilt auf die Gemeindemitglieder, sodass wir etwas haben, womit wir uns gegenseitig beschenken können. Dass wir uns gegenseitig eine Freude machen können, dass wir voneinander abhängig sind. So, wenn jeder alles hätte, dann wären wir nicht aufeinander angewiesen. So, das liegt Gott sehr am Herzen, wenn wir füreinander beten. Manchmal legt Gott die Heilung für einen Menschen in die Hand von jemand anders, sodass ich nicht Gott selber um Heilung bitte, sondern jemand anders legt mir die Hände auf und ich erfahre Heilung, erfahre Besserung. Oder auch Leitung, Ermutigung, auch materielle Hilfe, sodass wir uns beim Umzug helfen. Oder alles das, womit wir uns helfen, sind Geschenke, die Gott uns gibt, damit wir einander beschenken können. Und so sorgt er dafür, dass wir abhängig sind voneinander und uns gegenseitig erfreuen und beschenken können. Und am Ende wird Jesus sein Ziel erreichen und wird die Gemeinde zur Einheit führen. Und diese Einheit wird das größte Zeugnis für Jesus sein, das es überhaupt gibt. Größer noch als Heilungswunder oder irgendwelche Wunder, weil Heilungswunder sind schön, aber für den, der hinten in der letzten Reihe sieht und vorne einen hört, der Zeugnis gibt und sagt, und ich hatte hier Bandscheibenvorfall und jetzt kann ich mich wieder bücken, der mag wirklich geheilt sein, aber für den, der hinten in der letzten Reihe sieht und den nicht kennt und nicht weiß, vielleicht lügt er, vielleicht ist das alles nur Show. Also auch Heilungswunder haben nicht diese Kraft, Zeugnis zu geben wie Einheit. Das hat Jesus auch selber gesagt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und ich formuliere den Satz mal ein bisschen, den Gedanken mit anderen Worten. Alle werden erkennen, dass ich der Herr bin, daran, dass ihr in Einheit lebt. Und das, wir können das auch nachvollziehen, dass das so eine große Kraft hat, Zeugniskraft hat, weil wir sehen die Trennung. Der Geist der Trennung, der Geist der Zieltracht ist sehr stark, nicht nur in der Gemeinde, auch außerhalb der Gemeinde. Alle wissen das. Alle wissen, es gibt Menschengruppen, die haben nichts miteinander zu tun. Und wenn man dann in die Gemeinde kommt und sieht, hier sind Menschen, die ich bisher nie habe in Frieden miteinander gesehen, dann fängt man an zu fragen, was ist hier los? Ich habe gedacht, ihr mögt euch nicht. Und ich rede nicht nur von Werder- und Hamburg-Fans. Wenn das die größte Trennung ist, die du dir vorstellen kannst, dann kannst du dich glücklich schätzen. Und das wird ein großes Zeugnis sein und ist es auch jetzt schon. Es ist nur noch nicht in der ganzen Fülle, also es ist noch nicht vollkommen, aber Gott ist mit uns auf dem Weg und er ist auf dem Weg schon fortgeschritten, er ist nicht ganz am Anfang, aber er ist auch noch nicht ganz am Ende mit uns. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist ein schönes Ziel und ich will lieber in Einheit leben als in Zwietracht, es geht mir alles ein bisschen zu langsam hier unter Jesu Leiterschaft, dann sage ich dir, das ist ein schöner Gedanke, denn der nächste Abschnitt, der ganze nächste Abschnitt, und der ist sehr lang, von Kapitel 4 bis Vers 17 bis 5 Vers 20, beschäftigt sich mit der Frage, was kann ich persönlich tun, um uns auf dem Weg der Einheit voranzubringen. Das beschäftigt sich mit der Frage, was bedeutet Jesus ist Herr für mich persönlich? Da kommen wir auf die persönliche Ebene in diesem Abschnitt. Ich habe ja schon gesagt, wir erreichen die Einheit nicht, indem wir einander folgen, sondern indem wir Jesus folgen. Und was die Nachfolge, die persönliche Nachfolge bedeutet, darum geht der nächste Abschnitt. Und da werden viele Themen angesprochen, die ich nicht alle durchgehen werde, aber nur den Leitgedanken will ich wieder deutlich machen. Der Leitgedanke ist, Jesus ist Herr. Und wenn wir ihm folgen, dann ist es nur naheliegend, dass wir auch so leben wie er. Wir folgen seinem Vorbild. Das wird in Kapitel 5, Vers 1 ganz deutlich gesagt. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist einfach wie der Vater, so der Sohn. Oder wie der Herr Jesus, so seine Nachfolger. Und dann kann man sich fragen, wie lebt Jesus? Lebt Jesus in Wahrheit oder lebt er in Lüge? Ja, Jesus lebt in Wahrheit. Also sollte ich auch in Wahrheit leben. Lebt er in Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Lebt er in Reinheit oder Unreinheit? Und das ist jetzt an der Stelle mir besonders wichtig, deutlich zu machen, dass auch das ein Geschenk ist. Das darf nicht missverstanden werden als, so jetzt bist du beschenkt, du bist gerettet vom Tod, aber jetzt musst du auch entsprechend leben. Sondern das ist auch wieder ein Geschenk. Dieses Leb in Wahrheit, in Reinheit, in Gerechtigkeit, in Dankbarkeit, das ist die Einladung zu einem großartigen Leben. Ein Leben in Wahrheit ist viel, viel besser und viel erfreulicher als ein Leben in Lüge. Und das gilt auch für alle anderen Punkte. Und dass wir überhaupt so leben können, verdanken wir auch wieder alleine der Tatsache, dass Jesus unser Herr ist. Denn als die Sünde noch mein Herr war, da ging das gar nicht. Wie soll ich in Wahrheit leben, wenn die Sünde als mein Herr mich einen anderen Weg führt? Da kann ich gegen ankämpfen, aber letztendlich bin ich an einen Herrn gebunden, der mich auf keinen guten Weg führt. Und jetzt habe ich einen neuen Herrn, bei dem gilt, wenn dieser Herr dir sagt, geh übers Wasser, kannst du übers Wasser gehen. Wenn er dir sagt, lebe in Reinheit, dann kannst du in Reinheit leben. Das ist der Herr, der dir die Kraft gibt, so ein Leben zu führen. Und das ist ein Riesengeschenk. Und auch auf dem Weg leitet er uns Schritt für Schritt. Und ich lade ein, diesen Abschnitt nochmal einfach mit diesem Gedanken Vers für Vers durchzulesen. Immer, Jesus ist mein Herr und er will mich beschenken. Und von dem Gedanken her diese ganzen Verse zu verstehen. Und dann kommen wir schon ans Ende von Kapitel 5. Er beginnt, nachdem er die Frage gestellt hat, was bedeutet Jesus ist Herr fürs persönliche Leben, betrachtet er jetzt Personengruppen. Und er betrachtet drei Personengruppen. Das eine ist die Ehe, Mann und Frau. Das zweite sind die Elternschaft. Und das dritte ist das Verhältnis von Sklaven zu Herren. Und ich denke, man kann, wenn man den Grundgedanken hat, das auch übersetzen auf andere Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, auch innerhalb der Gemeinde, auch auf der Arbeit. Und der Grundgedanke ist ja, Jesus ist Herr und in ihm als Herrn sind wir beschenkt. So, was bedeutet das jetzt? Und ich will nicht auf alle diese drei Beziehungen eingehen, sondern ich will nur einen Punkt herausgreifen, an dem das wirklich deutlich wird. Und da, das ist so eines der größten, aber auch verrücktesten Geschenke, die es überhaupt gibt, die ich finden kann in der Bibel. Da sagt nämlich, Gott sagt, zu den Ehemännern sagt er, ihr Ehemänner, für euch habe ich noch ein besonderes Geschenk. Gut, lass hören. Ihr seid dazu berufen, dass an eurer Liebe zu euren Frauen offenbar wird, wie sehr Jesus die Gemeinde liebt. Wo ist denn da das Geschenk? Also das Problem ist, wenn wir Geschenke nur so verstehen wie, hier hast du 100 Mark, mach damit, was du willst. Das sind so Geschenke da. Das empfinden wir als Geschenk. Aber das ist mehr ein Geschenk von der Art, du bist berufen, dein Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Das ist auch ein Riesengeschenk, eine große Ehre, aber es bedeutet sehr viel Vorbereitung, sehr viel Training. Und so ist auch, und ohne das Training kann man das Geschenk gar nicht genießen. So, und so ist auch dieses Geschenk. Das ist die größte Ehre, die ich überhaupt finde, dass er sagt, ich möchte, dass die Menschen an dir erkennen, wie Jesus ist. Ich denke, Jesus, bist du sicher? Hast du dir das gut überlegt? Hast du den richtigen Mann ausgesucht für diese Berufung? So, ich kenne mich doch. Und dann sagt Jesus natürlich sowas wie, ja, ich habe es mir gut überlegt, wie ich mir immer alles gut überlege. Und ich mache keine Fehler, wenn ich Menschen berufe. Und dir ist schon klar, dass du mit der Frage nicht nur dich selber beleidigst, sondern auch mich. Und ich sage, okay, alles klar. Du bist der große Kerl, ich bin der Kleine und ich gehe den Weg, den du vorschlägst. Da gut, bin ich berufen, Ehemann zu sein und meine Frau zu lieben, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und damit wieder ein Zeugnis zu sein. Und man denkt, was hast du dir dabei gedacht, mir so eine Ehre zuteilkommen zu lassen? Das ist dein Weg, Herr, du bist der Herr. Und ähnliche Gedanken kann man sich auch machen zu den anderen Beziehungen. Und damit sind wir fast durch. Wir haben nur eine Personengruppe noch gar nicht betrachtet. Die kam noch gar nicht vor. Und das sind die, die zu der Aussage, Jesus ist Herr, Nein sagen. Die gibt es nämlich auch. Und für diese Personen ist die Aussage, Jesus ist Herr, eine Kampfansage. Für die bedeutet das Krieg. Und bevor ich ja weiterrede an der Stelle, möchte ich nur klar machen, dass ich nicht von Menschen rede. Weil die Bibel macht an der Stelle hier selber sehr deutlich und sagt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Also ich möchte da einfach nicht missverstanden werden. Die Menschen, die zu Jesus Nein sagen, die nennt der Epheserbrief nicht Feinde, die nennt er Unverständige oder Unwissende in Kapitel 4. Er sagt, wir müssen denen das sagen, wir müssen denen diese gute Botschaft weitersagen. Die haben das noch nicht gehört, die haben das noch nicht begriffen. Aber die nennt er nicht Feinde, das ist ein großer Unterschied. Aber es gibt Mächte, so dämonische Mächte, von denen der Brief auch redet, und für die ist Jesus ist Herr eine Kampfansage. Weil wenn Jesus Herr ist über alles, dann bleibt kein Machtbereich mehr übrig, wo sie Herr sein könnten. Und das bedeutet zwangsläufig einen Konflikt. Und er sagt, wenn du dich zu dem Bekenntnis stellst, Jesus ist Herr, dann gerätst du in diesen Konflikt mit rein. Das klingt erstmal nicht schön, aber er sagt als nächstes, ihr seid nicht schutzlos. Er zählt dann 6 Teile einer Waffenrüstung auf, die unseren Schutz ist. Und wenn man sich diese Teile anschaut, sieht man, alle diese Teile der Waffenrüstung drehen sich um die Aussage, Jesus ist Herr. Natürlich werde ich auch da nicht im Detail eingehen, aber ich will nur deutlich machen, es hängt alles an Jesus. Unsere Heil, unsere Gerechtigkeit, die Wahrheit und unser Glaube, wir glauben an Jesus, das sind alles Aspekte von Jesus ist Herr. Und in diesem Bekenntnis, Jesus ist Herr, haben wir eine wirksame Verteidigung. Und er sagt, ihr seid beschenkt, auch in diesem Konflikt seid ihr nicht allein, ihr seid beschenkt, erstens durch eine wirksame Waffenrüstung, die er beschreibt, und zweitens dadurch, dass ihr einander habt. In Vers 19 sagt er, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also er sagt, Leute, ihr steht in diesem Konflikt nicht alleine, wenn ihr euch angegriffen fühlt, so wenn ihr merkt, ich brauche Kraft. So, ihr seid nicht alleine, betet füreinander, kämpft füreinander. Und dann sagt er so zum Abschluss, und auch für mich, also für den Autor. Und dann bringt er sein Gebetsanliegen vor. Sagt er, bitte helft mir in meinem Kampf. Bringt sein Gebetsanliegen, und das ist ein schöner Abschluss des Briefes und somit auch ein schöner Abschluss für meine Predigt. Und er sagt, betet für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Hier kommt zum letzten Mal das Wort Geheimnis vor. Er sagt, Leute, ich habe euch jetzt hier dargelegt in 6 Kapiteln das Geheimnis, dass Jesus Herr ist über alles, dass wir in ihm beschenkt sind. Und das möchte ich auch allen anderen weitersagen. Bitte betet für mich, dass ich den Mut habe und die Freiheit, das zu tun. Dass ich einfach zu den Menschen gehe und sage, Jesus ist Herr, Gott will dich beschenken. Als dein Herr rettet er dich vom Tod. Als dein Herr hat er dich in eine große Gemeinde gestellt, in eine große Weltgemeinde und dann auch wieder speziell in eine Ortsgemeinde, wo du die Familie unmittelbar erfahren kannst. Und als ein Herr wird er die Gemeinde zu einer Einheit führen und er wird dich auch auf deinem persönlichen Lebensweg führen und in allen Beziehungen, die du führst mit deiner Frau oder mit deinem Mann, mit deinen Kindern, auf der Arbeit, wird er als dein Herr dir Leitung geben und dir Gelingen schenken. Und selbst wenn du in Konflikte gerätst, wenn du dich angegriffen fühlst, steht er als dein Herr dir bei und auch die Gemeinde steht dir bei. Und all das, sagt der Paulus, muss ich auch weitererzählen. Bitte betet für mich, dass diese Nachricht gehört wird. Und ich ende mit dem letzten Vers des Briefes. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Amen.